Aus drei Teilen besteht diese zweite Kassettenseite. Drei Frauen sollen hier zu Wort kommen, die selber Erfahrungen gesammelt haben im Ausland, in ihren Begegnungen mit Menschen einer ganz anderen Kultur. Es sind Berichte, die sehr persönlich gehalten sind. Persönliche Eindrücke, persönliche Erlebnisse mit Menschen und nicht zuletzt persönliche Erlebnisse mit Gott. Erika Heldberg berichtet nun in einem Gespräch mit Inge Ganz über das Volk der Alangan auf den Philippinen, über ihren Weg dorthin, über die Art, wie Gott sich den Alangan mitgeteilt hat.
Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja hat den Anstoß gegeben, dass Erika Heldberg Missionarin geworden ist. In Kapitel 6 dieses Buches wird über Jesajas Berufung zum Propheten berichtet. Gott fragt Jesaja: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja antwortet: Hier bin ich, sende mich. Frau Heldberg, wie war das, als Sie merkten, jetzt fragt Gott mich: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Sind Sie beim Bibellesen auf diese Stelle gestoßen?
Ja, beim fortlaufenden Bibellesen kam ich an diese Stelle und diese Frage Gottes, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein, traf mich. Aber gleich war meine Reaktion, ja, das gilt mir doch nicht. Das war doch an den Propheten Jesaja gerichtet. Und so legte ich die Bibel zur Seite und wollte mich ablenken mit etwas Musik, drehte das Radio an und da war der Evangeliumsrundfunk eingestellt und ich hörte den Prediger den Text lesen, Jesaja 6. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Sage, Herr, hier bin ich, sende mich. Das bewegte mich. Bin ich wirklich gemeint? Aber das kann doch nicht sein. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen. Ja, wenn ich sage, Herr, hier bin ich, sende mich, dann könnte das sein, dass mich Gott ans Ende der Erde sendet. Niemals. Und so schob ich diese Antwort, hier bin ich, sende mich, zur Seite. Das Ergebnis war dann, dass ich keine Freude mehr hatte am Bibellesen. Wenn ich betete, dann ging das Gebet, schien mir nur bis zur Decke. Und bei der Arbeit auf Station, ich war Krankenschwester, hatte ich keine Freude mehr. Ich wusste, ja, der Grund dafür ist der Ungehorsam. Ich sollte Gott sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Schweren Herzens habe ich es dann getan. Und dann ging ich zur Bibelschule nach St. Krishona. Während dieser Zeit bewegte mich natürlich die Frage, nun Herr, wohin willst du mich senden? Ich sah dann mal Dias von den Philippinen und die konnte ich dann lange Zeit nicht vergessen. Und so bat ich Gott, er möchte mir antworten durch sein Wort, also durch die Bibel. Nun, ich wusste, dass in der Bibel niemals die Philippinen erwähnt sind, dass er so konkret nicht antworten kann, aber ich traute ihm zu, dass er mir das irgendwie klar machen kann. Und nachdem ich so gebetet hatte, schlug ich das Losungsbüchlein auf und da stand in der Losung, lasset uns dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Und da die Philippinen ein großes Inselreich sind von über 7000 Inseln, wusste ich, dass eine dieser Inseln mein Platz sein wird.
Haben Sie auch erfahren, welche Insel Ihr Platz sein würde?
Ja, dadurch, dass ich eine Missionarin kennenlernte, die auf dieser Insel arbeitet, unter einem Urstamm, genannt Alangan. Und ich wurde dann auch Gebetsbegleiterin. Das heißt, dass ich jeden Tag für diese Missionarin gebetet habe und dadurch vieles von diesem Stamm erfuhr und da eine persönliche Beziehung dazu bekam.
Wie sieht denn nun Ihre Arbeit aus? Wie nehmen Sie Kontakt auf zu solchen Gruppen oder Sippen, die noch nie das Evangelium gehört haben?
Wir hören durch Leute, die schon also Christen sind. Wir haben an einem Ort ein Dorf, das wir Christendorf nennen. Die haben sich vor 6 Jahren zum christlichen Glauben bekannt. Der Häuptling hat sich als erster mit einigen anderen taufen lassen. Und zu diesen Christen kommen oft dann Leute aus den Bergen, von weiteren Entfernungen her kommen sie durchs Christendorf und erzählen dann, und die Christen erzählen etwas von ihrem Glauben. Und da kann es manchmal sein, dass wir Einladungen bekommen. Oder wenn keine Einladungen da sind, machen wir uns mit einigen Christen auf den Weg und suchen solche Gruppen auf.
Und wie reagieren die dann auf Sie?
In der Regel haben sie sehr viel Angst, vor allem wenn sie uns zum ersten Mal sehen. Aber inzwischen haben doch alle schon einmal von den zwei weißen Frauen gehört. Und wir stellen uns dann vor, die Erlangern haben eine Geschichte, die sie uns meistens erzählen oder schon oft erzählt haben. Und zwar von einem Berg, den man von überall eigentlich her sehen kann. Ein sehr hoher Berg, der einem auch auffällt, weil er anders aussieht als die anderen, denn er hat keine Spitze mehr. Wenn man genau hinguckt, kann man jedoch die Spitze noch sehen. Sie klebt irgendwie so ein bisschen an der Seite von diesem Berg. Und dieser Berg hat die Geschichte, die sie auch den Kindern immer wieder erzählen. Ganz früher, sagen sie, da hatte dieser Berg noch eine Spitze und da führte sogar eine Leiter bis zum Himmel. Und da konnten die Menschen hinauf und hinunter. Sie hatten also Zugang zu einem höheren, guten Wesen. Und wenn sie dann irgendwelche Probleme hatten, dann konnten sie da also die Leiter hochsteigen und das mit diesem höheren Wesen besprechen. Und er hat dann Anweisungen gegeben, Hilfen, wie sie ihr Leben auf der Erde meistern können. Das war eine ganz feine Sache. Bis eines Tages zwei Verwandte sich auf der Erde geheiratet haben. Daraufhin habe dann dieses höhere Wesen die Leiter zurück zum Himmel gezogen und die Spitze des Berges abgeschnitten. Da sei dann diese Spitze hinuntergerutscht und klebt also bis zum heutigen Tag da an der Seite dieses Berges. Und für alle ist das ein Zeichen, kein Zurück mehr, keine Verbindung mehr zu diesem höheren Wesen. Und von da an, sagen sie, seien sie also den bösen Geistern ausgesetzt. Sie müssen opfern, um die Geister gut zu stimmen. Ein Leben, das von der Angst geprägt ist. Und da können wir dann einsetzen und den neuen Weg, der Jesus heißt, vorstellen.
Und wie reagieren die Erlangern dann darauf?
In einer Gruppe, da haben sich die Leute Gedanken darüber gemacht, über diesen neuen Weg. Zuerst waren es nur einige, die sich darüber unterhalten haben. Und dann wurde diese Frage, ja, können wir wirklich diesen neuen Weg nicht gehen, immer akuter, bis dann einige den Häuptling Callas fragten, ob sie die zwei Missionarinnen wieder hochholen dürften, um mehr zu erfahren von diesem neuen Weg. Denn ganz so glücklich sind wir doch nicht. Und das wäre schon schön, wenn wir also wieder eine Verbindung mit diesem höheren Wesen haben könnten.
Aufgrund dieser Einladung sozusagen konnten Sie dann also wieder zurück zu dieser Sippe vom Häuptling Callas. Was ist denn dann passiert?
Ja, wir wurden dann eingeladen, ins Haus mit einzusteigen, in das große Haus, in dem über 80 Leute unter einem Dach leben, durften bei ihnen also wohnen, mit ihnen Gemeinschaft haben, zuerst einfach nur sich gegenseitig kennenlernen und dann diesen neuen Weg vorzustellen. Der Häuptling hat dann jeden Morgen und Abend durch das große Haus gerufen, wir wollen nun Gottesdienst halten, so haben sie es von sich aus genannt. Und alle, die zuhören möchten, sollen sich um die Missionarinnen sammeln. Und wer nicht zuhören möchte, soll sich einfach ganz ruhig an seinem Platz verhalten. Und da erzählten wir ihnen natürlich von diesem neuen Weg ganz ausführlich. Und da haben auch diejenigen, die eigentlich gar nicht zuhören wollten, etwas mitbekommen. Das Interesse wurde größer und kamen dann auch mit zur aktiven Zuhörerschar. Und so blieben wir etwa, ja, 3 Wochen. Wir hatten viel Schönes miteinander erlebt, auch beim zweiten Mal, als wir bei ihnen waren. Da zeigten schon einige ganz klares Interesse, dass sie also Jesus nachfolgen möchten. Und da während dieser Zeit entschied sich auch die Tochter von Häuptling Callas, die sagte, sie möchte von jetzt an diesen neuen Weg gehen und nichts mehr zu tun haben mit den Geistern. Auch der jüngste Bruder von Häuptling Callas hat sich entschieden. Dann wollten wir noch einmal zu ihnen gehen und da ließen sie uns sagen, dass es nicht gehe, sie hätten nichts mehr zu essen. Und da kamen einige ins Christendorf und erzählten davon und fragten dann, ob welche kommen dürften. um mitzuhelfen bei der Reisernte im Christendorf. Da unten im Flachland, da haben sie schon Reisfelder. Zuerst waren wir sehr enttäuscht, dass wir nicht noch einmal zu ihnen hinaufgehen durften. Aber wir merkten bald, dass Gottes Pläne größer waren und schöner waren als unsere Pläne. Denn es durften etwa 10 Leute ins Christendorf kommen, um mitzuhelfen. Dadurch hatten also die Christen Gelegenheit, Nächstenliebe zu üben. Ein Stück von ihrem Reisfeld haben sie diesen Leuten abgegeben, das sie dann abernten durften. Andere haben sie eingeladen, auf ihren Reisfeldern mitzuhelfen. Und da bekommen sie dann, das ist so bei den Erlangern, einen großen Teil mit als Belohnung von diesem Reis. Dann der zweite schöne Grund, warum das Gott wohl so gelenkt hat, war nämlich, dass die Leute von dem großen Haus eine Gelegenheit hatten, nun Christen kennenzulernen, die keine weiße Hautfarbe hatten, sondern zum selben Stamm gehören, dieselbe Sprache sprechen. Einen dritten Grund, darüber freuen wir uns ganz besonders, dass zu diesen 10 jungen Leuten die Tochter des Häuptlings zählte, die mithalf, auch dann während dieser Zeit auch regelmäßig zum Gottesdienst kam. Und da hat in dieser Zeit Gott dem Häuptlingssohn Tim Jung, dem Sohn des Häuptlings vom Christendorf, gezeigt, dass die Delia mal seine Frau werden soll. Er hatte von dem Tag an, als er sich hat taufen lassen, das Gebet, er möchte nur einmal ein gläubiges Mädchen heiraten. Und das lag nun 3 Jahre zurück. Und während diesen 3 Jahren hatten oft die Leute gesagt, heirate doch ein Heidenmädchen, irgendwann kommt die vielleicht doch auch mal zum Glauben. Aber er ließ sich da nicht beeinflussen und wartete geduldig. Und Gott hatte seine Geduld belohnt. Während dieser Zeit merkte er, dass die Delia wirklich den neuen Weg geht, fragte sie dann auch die Eltern, weil da die Eltern noch viel zu sagen haben. Beide waren einverstanden und so feierten wir unsere erste christliche Hochzeit unter diesen Erlangern auf Westmindoro. Dazu kamen viele Heiden aus der Umgebung, die da dabei waren bei diesem großen Fest und natürlich wissen wollten, wie das so vor sich geht bei den Christen. Dieses junge Paar hat sich die Treue versprochen, gegenseitig, aber auch die Treue Gott gegenüber. Sie haben auch ein Versprechen abgelegt, auch wenn Schwierigkeiten kommen, wollen wir zusammenbleiben. Gott hat uns zusammengeführt.
Erika Heldberg ist übrigens mittlerweile verheiratet und hat ein Kind. Die Familie arbeitet nun in einer anderen Gegend von Mindoro. Der nächste Beitrag stammt von Elke Schmitz, die fest entschlossen war, nach Liberia in Westafrika zu reisen. Aber es kam anders. Hier ein Auszug aus ihrem bewegten Werdegang.
Ich bin als Zwillingsschwester geboren und meine Mutter hatte das beste Leben für ihre beiden Töchter parat. Das war nämlich das Leben als Lehrerin. Sie sagte, ihr sollt ein besseres Leben haben als ich. Sie ist nämlich Hausfrau und da ist sie immer im Dienst. Und sie dachte also bei dem Lehrerinnen-Dasein nur an die vielen langen Ferien. Als wir 12 Jahre alt waren, hat Gott mir da einen fantastischen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar ließ er Hermann Schäfer von der ehemaligen China-Inlandmission kommen, der ja in China gearbeitet hatte. Und der erzählte in unserer Sonntagsschule über das Leben in China. Und ich weiß nicht mehr, was er erzählt hat, aber ich weiß ganz genau, dass ich wusste, ich werde Missionarin. Aber 3 Jahre später, als ich 15 war, habe ich angefangen, mit Gott zu sprechen und habe ihm gesagt, bitte mach mir doch ganz klar, wohin du mich gerufen hast. Ich weiß zwar, dass es in die Mission geht, aber wohin, das weiß ich ja noch nicht. Und dann hatte ich ein paar Wochen später einen Artikel gelesen im Punkt. Und in diesem Artikel ging es um Missionsarbeit in Afrika, dass ein armer Mann in Liberia einem Missionar hinterherläuft und ihn bittet, doch zurückzukommen und noch mehr von diesem Jesus Christus zu erzählen. Und der Missionar lehnt das ab, weil er sagt, er muss noch weiter. Ich hatte diesen Artikel kaum gelesen und war so betroffen davon, dass es Menschen in der Welt gibt, die möchten gerne was von Jesus Christus hören und können es nicht, weil sie nicht lesen können, weil womöglich gar keine Bibel existiert in ihrer Sprache und weil da niemand ist, der Zeit dafür hat. Ich hatte das kaum gelesen, als ich in die Gemeinde ging und der Pastor sprach über Hesekiel 3, wo Gott zu dem Propheten sagt, du bist mein Sprachrohr an die Leute, alles, was ich dir sage, das gibst du bitte weiter an die Leute und wenn du das machst, ist alles in Ordnung, wenn du das nicht machst, mache ich dich für das Unglück der Leute verantwortlich. Das hat bei mir eingehauen wie ein Blitz und dann habe ich damals gedacht, die ganze Gemeinde hinter mir ist verschwunden und der Prediger redet jetzt nur noch mich an und das ist auch nicht mehr der Prediger, das ist jetzt Gottes Stimme für mich. Und habe dann ganz fröhlich zu meiner Tante gesagt, jetzt weiß ich es, Gott ruft mich nach Afrika. Ich habe das dann nämlich einfach kombiniert, weil ich ja gerade diesen Artikel gelesen hatte und dachte, Gott hat mir so offensichtlich diesen Weg jetzt nach Afrika frei gemacht. Ich weiß also jetzt, wohin ich zu gehen habe. Und ich bin die Straße raufgetanzt und habe gesagt, hol doch mal deinen alten Atlas raus, lass mal doch mal dieses Land suchen. Wo ist das überhaupt? Ah, Liberia. Ja, da werde ich dann später sein. Und dann habe ich an die Allianzmission Barm geschrieben. Die waren sehr erstaunt, denn sie schrieben, sie hatten bisher noch keine Gelegenheit, einen zu treffen, der sich in die Mission berufen wusste und auch mal vorhatte, Lehrerin zu werden. Ich hatte denen alles so geschildert und ich wäre also die Erste. Und sie fänden das sehr großartig, dass ich zu Gottes Ruf Ja sagen würde. Und ich konnte wieder nicht verstehen, wie man zu Gottes Ruf Nein sagen kann, wie man an seinem Glück vorbeilaufen kann. Aber scheinbar gibt es ja auch solche Leute. Aber die schrieben dann, sie können nicht einfach ihren Koffer nehmen und da nach Afrika ziehen. Und meine Mutter hatte nur diesen Satz gelesen, denn sie hatte den Brief bereits geöffnet. Sie war immer der Meinung, dass alle Mütter, die ihre Kinder nicht mögen, die bitte sehr in die Mission zu schicken haben, aber alle Mütter, die ihre Kinder gerne haben, die sollen sie möglichst um sich herum versammeln, also in Köln. Ich komme daher. Und sie hatte den Brief schon geöffnet und sagte, guck mal, was hier steht und lies doch mal. Aber weiter hatte sie nicht gelesen, denn dann stand da noch, dass es sehr wichtig ist, dass eine Missionarin sehr viele Leute hinter sich hat, die für sie beten und auch Missionare. Und dass diese Missionsgesellschaft, die Allianzmission Barmen, eben nicht in Afrika arbeitet, damals noch nicht. Und am Schluss stand dann noch, wollen Sie nicht erwägen, Lehrerin für Missionarskinder in Japan zu werden? Und ich habe gedacht, diese Missionsgesellschaft hat überhaupt keinen Durchblick. Gott sagt zu mir, ich soll nach Afrika gehen und da reden die irgendwas von Japan. Japan, grässlich, nein, würde ich doch nie machen. Und vor allen Dingen nicht Lehrerin. Und meine Mutter sagte dann später, hör bloß auf, die Missionare sind alle so verkrampfte Leute. Und wenn du dann noch deren Kinder unterrichten musst, was denkst du, was die auf dir rumhacken und so? Naja, jedenfalls habe ich dann der Missionsgesellschaft geschrieben, ich würde dafür beten, dass Gott mir das ganz klar macht. Und habe immer dafür gebetet, dass Gott der Missionsgesellschaft das klar macht, dass sie mich doch nach Afrika zu schicken haben. Und ein halbes Jahr später müssen wir einen Aufsatz schreiben in der Schule. Was mache ich heute in 10 Jahren? Und das ist gar nicht so einfach, denn wenn ich Sie fragte, was machen Sie denn so in 10 Jahren, wissen Sie auch nicht so genau Bescheid. Aber die anderen Mädchen in dem Mädchengymnasium wussten das schon ganz genau in unserer Klasse. Die schrieben also schon fleißig, wie viele Kinder sie dann hätten und wie sie ihre Männer versorgen würden. Und ich sagte zu Gott, jetzt sitze ich in der Patsche, wo bin ich denn? Ich weiß es doch nicht. Und ich sehe mir keine andere Möglichkeit. Ich habe keine Bibel, die ich mal gerade in letzter Not aufschlagen könnte. Und wenn ich da irgendwas lese vom Ende der Welt oder was, dann wäre das scheinbar Japan, das andere wäre dann Afrika. Aber das habe ich nun mal nicht. Ich zähle jetzt an den Knöpfen meiner Jacke ab und lass bitte den letzten Knopf das Land sein, wo ich dann wirklich sein werde. Und ich war sicher, dass da Afrika rauskäme, Liberia. Und dann habe ich angefangen, Japan, Liberia, Japan, Liberia, Japan, Liberia, Japan, Liberia. Da kam der letzte Knopf, Japan. Und ich habe so einen Schock gekriegt. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das kann ich nicht begreifen. Aber seit der Sekunde habe ich wirklich gewusst, das war Japan. Und es ist dann so gekommen. Ich habe Abitur gemacht und kein Mensch hat geglaubt, dass meine Zwillingsschwester und ich uns hier trennen könnten. Denn wir waren immer zusammen, bis wir 25 waren. Wir waren dann auf der PH zusammen und in La Brie bei Dr. Schäfer und vorher noch im Referendariat in Solingen. Und dann ein Jahr als deutsche Sprachlehrerin an zwei Gymnasien in London. Und vor 12 Jahren bin ich dann also wirklich nach Japan geflogen. Sie können es sich nicht vorstellen, wie fantastisch das ist, wenn man als Missionarin so ganz mutterseelenallein, nur auf Gott gestellt, alle Leute, die man kennt, hinter sich lässt und dann bei Null anfängt. Das ist ganz großartig. Und Gott hat dann wirklich bewiesen, dass er lebendig ist, denn wenn Jesus sagt, ich gebe euch das alles 100-fach wieder, was ihr loslasst, dann ist es genauso gekommen. Also es ist ganz großartig. Ich kenne so viele wunderbare Leute in Japan, dass ich mich nicht eine Sekunde zurückgesehnt habe. Ich habe dann ein Jahr Japanisch gelernt und 6 Jahre die Missionarskinder unterrichtet. Und ich lebe noch, mir ist nichts dabei passiert. Meine Mutter ist inzwischen ganz glücklich über meine Arbeit. Und in den vergangenen Jahren hat es nicht mehr viele Kinder gegeben und dadurch keine Missionar, keine Kinder, keine Arbeit für mich. Also habe ich angefangen, Japaner zu unterrichten. Und das mache ich als eine Arbeit, die so einer Brückenfunktion gleicht. Ich unterrichte Japanern Englisch und Deutsch, alles Mögliche, Literatur und wir lesen Zeitungen zusammen, wir diskutieren, wir lesen auch so normale Grammatikbücher und am Ende jeder 90-Minuten-Einheit, das mache ich zur Bedingung, lesen wir zusammen die Bibel, manchmal 10 Minuten, wenn es Leute sind, die sehr viel Aggression haben, manchmal eine halbe Stunde und wenn meine Schüler sehr viele Fragen haben, lesen wir auch und reden darüber auch eine Stunde oder anderthalb Stunden und das Großartige daran ist, dass viele Leute plötzlich merken, dass Gott doch da sein könnte, wenn sie anfangen, in der Bibel zu lesen und zu Hause auch selber. Und wenn sie hören, was ich alles mit Gott erlebe, dass sie dann neidisch werden und denken, sowas könnten wir ja auch noch mal probieren. Vielleicht ist Gott ja wirklich da. Und wenn sie in einer schlimmen Situation sind, beten sie und merken, dass Gott dann wirklich antwortet. Und manche von ihnen sind dann so weit, dass sie auch mit in die Gemeinde kommen und sogar sich dann taufen lassen. Das ist also ganz großartig, ein richtiges Abenteuer.
Zum Schluss erzählt nun Irma Quiring, Mitarbeiterin von Radio Transmundial in Buenos Aires in Argentinien, von ihrer Arbeit. Wir haben ihren Bericht aufgenommen, als sie uns vor einigen Wochen im ERF besucht hat.
Ich bekam vor einigen Tagen einen Brief von einer Frau, Elvira heißt sie, und da hat sie mir geschrieben, die Sendungen von Radio Splendid, Compartiendo la Noche, gehen immer noch nicht weiter, obwohl ich jetzt schon den doppelten Beitrag jeden Monat schicke. Das sind jetzt, ich habe das umgerechnet, ungefähr 30 Mark, die sie jeden Monat schickt. Compartiendo la Noche ist unser Live-Programm in einem Sender in Buenos Aires, das heißt Vares. Seit April ist es nicht mehr da. Und intelligente Leute haben festgestellt, ich weiß nicht, wie die das machen, weil die Technik ist nicht mein Fach, dass es in dem Zeitraum von 11 Uhr abends bis 5 Uhr morgens in ganz Buenos Aires mit all seinen Radiostationen kein anderes Programm gab, das so viele Hörer hatte wie unser Programm. Und diese Frau war eine derjenigen, die angerufen hat, als wir ein Buch angeboten haben, kostenlos, Frieden in deinem Heim von Billy Graham, ich weiß nicht, ob der Titel so in Deutsch ist, ich habe es jetzt übersetzt. Und dann hat sie angerufen und hat dann zu mir gesagt, ich suche schon so lange nach Gott. Ich hätte ihn so gern in meinem Leben. Aber ich schäme mich jetzt anzukommen. Als ich jung war, glücklich war, mein Mann noch lebte, habe ich mich nicht nach ihm gefragt. Und jetzt, was wird er sagen, wenn ich jetzt ankomme? Und ich habe lange mit ihr gesprochen und habe dann sehr viel von der Liebe Gottes gesagt. Auf ihre Bitte hin habe ich ihr ein Gebet vorgesprochen. Sie hat mitgebetet. Und dann an einem späteren Gespräch habe ich sie dann ermuntert, doch einmal, das war am Telefon, nicht in einem persönlichen Gespräch. Und dann hat eine über 70-jährige Frau, die wohl noch nie frei gebetet hat, übers Telefon gebetet. Wir haben einen richtigen Bibelkurs zusammen gemacht, weil sie nicht aus dem Haus konnte, gesundheitshalber. Und eines Tages, als wir dann wieder zusammen gebetet haben und sie fertig war, dann hat sie gesagt, und jetzt, Herr Jesus, wird Frau Irma mit dir weiterreden, statt Amen. So, als würden wir einfach zu dritt da sitzen und miteinander sprechen. Und sie ist eine von den vielen, die angerufen hat. Ich habe mal in der Ferienzeit eine Woche lang am Telefon gesessen und an einem Tag habe ich also über 70 Anrufe bekommen, nur von den Hörern dieser Sendung, die um das Buch gebeten haben. Und wenn ich ihnen nur ein kleines bisschen die Tür aufgemacht habe, dann bekam ich nicht nur die Adresse, um ihnen das Buch zu schicken, sondern auch ihre ganze Geschichte erzählt. Und es sind Dutzende von Leuten, die übers Telefon mit jemand von uns gebetet haben, Jesus als Erlöser angenommen haben. Als wir mit den Sendungen aufhören mussten und der letzte Abend da war, dann fingen auf einmal an, die Leute ins Studio da von dieser Radiostation hineinzuströmen. Niemand hatte sie eingeladen. Zum Schluss waren ungefähr 40 Leute da. Die haben dann Sandwich gebracht und Kuchen und Geschenke und wollten nur noch einmal die Leute sehen und sich von ihnen verabschieden. Und es ist dann auch ein junger Mann gekommen und hat gesagt, ihr seid meine wirklichen Freunde. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich war dabei, mir das Leben zu nehmen. Er hat dann die ganze Geschichte erzählt und all den Dingen, in denen er drin gesteckt hat. Und durch euch bin ich daran gehindert worden. Und da hat eine Frau angerufen und hat gesagt, also ich hatte so Schwierigkeiten mit meinem heranwachsenden Sohn. Und seit er eure Sendungen hört, ist er wie umgekrempelt. Und während sie das sagt, hebt auf einmal von den 40 Leuten ein junger Mann die Hand und winkt, dann war er selber da. Sodass ich könnte jetzt einfach stundenlang weiterzählen. Sie merken, dass uns allen brennt immer noch das Herz, wenn wir daran denken, was wir alles erlebt haben mit dieser Sendung. Und wenn ich jetzt im Reisedienst unterwegs bin, dann kommt das immer als erstes unter den Gebetsanliegen, dass alle mit mir zusammen beten, dass wir mit diesen Sendungen wieder beginnen können. Die liefen ja natürlich außer unserer normalen Sendung, aber wir haben auch in diesen Sendungen ein riesengroßes Wachstum erlebt. Ich denke, als ich dorthin kam im Juni 81, dann haben wir nur über Bonaire unsere Sendungen ausgestrahlt. Und jetzt haben wir 17 Sender, Privatsender, 5 in Paraguay, in Chile und dann natürlich eine ganze Reihe in Argentinien. Aber wir erleben auch beides, eine ganz große Offenheit wie nie vorher. Also ich merke auch in diesen 5 Jahren, die ja kurz sind, einen ganz großen Unterschied. Und wir haben gemerkt, dass Gott anders rechnet als wir. Was haben wir uns Sorge gemacht wegen der Inflation? Und es wurde immer schlimmer. Und es ist ja auch schlimm, wenn ein normaler Lehrer 120 Australis verdient, das heißt, sie streiken jetzt jeden Monat, weil sie mindestens 120 bekommen wollten und eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 150. Das heißt, ein Familienvater, der Lehrer ist, kann mit seinem Lehrergehalt nicht einmal seine Wohnung bezahlen. Da kann man die Augen nicht verschließen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so leben kann. Und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, wenn einem Menschen alle Sicherheiten aus der Hand geschlagen sind, dann fängt er auf einmal an, etwas zu suchen, das ihm niemand wegnehmen kann. Und wir haben eine ganz große Offenheit. Und dann bekommen wir auch die Schläge, eingebrochen wird überall. Ich konnte als Frau alleine, wenn es abends dunkel wurde, nicht einmal mehr mit dem Auto unterwegs sein. Ich kann ja auch mal einen platten Reifen haben, also es war wirklich zu gefährlich. Aber wenn Bomben gelegt werden, da steckt doch schon etwas mehr dahinter. Und da kriegen wir eben auch beides zu spüren. Es ist immer noch so wie beim Paulus. Es sind viele offene Türen da und es sind viele Widersacher. Aber es ist eine sehr schöne Arbeit. Also ich kann es fast nicht abwarten, bis ich wieder zurück dorthin komme.
Sie hörten 3 Beiträge zum Thema Weltmission. Wir hoffen, es hat Ihnen Freude gemacht, diesen Berichten zuzuhören, und wir hoffen auch und wünschen uns, dass Sie selbst motiviert werden, Ihr Leben für Gott einzusetzen. Egal, ob das nun auf den Philippinen, in Japan, in Südamerika oder in Europa geschieht. Wichtig ist nicht, wo Sie für Gott leben, wichtig ist nur, dass Sie ihm gehören und ihn über alles lieben und Ihr Leben für ihn einsetzen. Zum Schluss noch unsere Anschrift, ERF Verlag in D6330 Wetzlar oder in A1235 Wien oder in CH 8704 Herliberg.